Wir hörten auf der vorigen Kassette etwas über die Äußerungsformen der Gabe der Prophetie. Erstens durch Stimmen, zweitens Gesichte, Visionen, drittens Weissagung, Prophetie. Als viertes hören wir nun etwas über die verschiedenen Kundgebungen. Haben diese verführerischen Geister in dieser Bewegung erst einmal Fuß gefasst? Verwundert es nicht, wenn sie sich häufig auch in konventioneller, altgewohnter Weise kundtun, so wie sie es auch bei Ungläubigen tun. Dazu gehören a. Träume haben und sie deuten, b. Wahrträume haben, c. Zeichendeuterei, d. Begebenheiten, die normalen Ablauf haben und in keiner Beziehung zueinander stehen, in Beziehung zueinander bringen und ihnen eine besondere Deutung geben. E. Sich laufend Antwort und Weisung holen durch das Aufschlagen der Bibel oder durch das Ziehen von Spruchkarten. Wohl weiß ich, dass Gott hin und her in seiner Freundlichkeit seinen Kindern auch einmal in dieser Weise begegnet. Das aber ist nicht die Regel, besonders wenn man eine Weisung begehrt. Ich hörte von einer jungen Frau, die vor kurzem gläubig geworden war, wenn sie dann die Bibel aufschlagen wollte und ein Bibelwort finden wollte, das für ihre Situation passte, legte sie die Bibel auf den Tisch, betete und sah, wie sich die Bibel von alleine aufschlug und wie ihr Auge plötzlich an einem bestimmten Bibelvers hängen blieb. Das nahm sie dann als von Gott. Hier sehen wir natürlich eine sehr stark ausgeprägte okkulte Art. Zum Schluss will ich noch auf das Prüfen eingehen. Man sagt, es muss alles anhand der Schrift geprüft werden, es muss alles mit der Bibel übereinstimmen. Nun, vieles kann man gar nicht durch die Bibel prüfen, besonders wenn es sich um sogenannte Botschaften persönlicher Art handelt oder um persönliche Aufträge oder um kurzfristige Vorhersagen. Außerdem spricht sowohl Satan die Sprache Kanaans als auch jeder geistlich gereifte Christ. Wenn ich in einer Versammlung aufstehe, gedrängt durch irgendeinen Geist und sagen würde, meine Kinder, so spricht der Herr, ich habe euch lieb, dann wäre das durchaus biblisch richtig. Aber ob es nun Jesus ist, der direkt aus mir redet, das wäre wohl eine andere Frage. Ich erwähnte schon, um uns das zu sagen, was in der Bibel steht, gebraucht Gott keine außergewöhnlichen Geistesgaben, sondern er erleuchtet durch seinen Geist unseren Geist, sein Wort zu verstehen. Ein gutes Beispiel berichtet Richard Ising in seinem Buch Kräftige Irrtümer auf den Seiten 90 bis 91. Prediger Johannes Seitz, Teichwolf Ramsdorf, erlebte in der Schweiz Folgendes. Ich erhielt von einem Pfarrer aus der Schweiz einen Brief mit der Bitte, ihn zu besuchen. Er schrieb, bei uns ist der Heilige Geist eingezogen. Meine Schwester redet in Zungen und hat die Gabe der Weissagung. Täglich kommen Menschen zum Glauben. Darauf schrieb ich ihm, er möge vorsichtig sein, denn unter 100 Fällen sind 99 solcher Dinge vom Teufel bewirkt. Darauf erhielt ich die Antwort, ich hätte mich am Heiligen Geist versündigt und müsse jetzt kommen, um den Geist zu prüfen. Daraufhin fuhr ich in die Schweiz. In der Abendstunde kam die Schwester in weißem Gewand ins Zimmer zu mir und dem Pfarrer. Der Geist sprach aus ihr, ich bin gesandt von den himmlischen Höhen, auch euch das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus Christus zu verkündigen. Ich fragte, woher kommst du? Antwort vom Himmel. Ich sagte, hast du uns etwas anderes zu bringen, als was in der Bibel steht? Wisse, wir nehmen nichts an, was nicht in der Bibel steht. Der Geist aus der Dame, ich bringe euch nur das, was in der Bibel steht. Da sagte ich, dann bist du nicht von Gott, sondern vom Teufel. Der Pfarrer erschrak und sagte, Bruder Seitz, du versündigst dich. Ich gab ihm zur Antwort, du bist ein Theologe und weißt nicht, dass nirgends in der Bibel steht, dass Gott Geister fürs Evangelium schickt. Das ist unsere Aufgabe. Wir staubgeborenen Menschen sind dazu berufen, das Evangelium zu verkündigen. Dafür schickt Gott keine Geister. Du hast mich gebeten zu kommen, um den Geist nach dem Worte Gottes zu prüfen. Lass uns niederknien und den Herrn bitten, Klarheit zu schenken. Wir knieten nieder und beteten. Nach längerem Gebet riss der Geist die Dame hoch und schrie, verflucht ist Jesus Christus, ich bin verraten. Die mit diesem Heiligen Geist begnadete Schwester ist nach ernstem Gebetsringen von ihrer Besessenheit frei geworden. Zitat Ende. Jene Dame hatte sich völlig den Geistern überlassen und redete ohne Einschaltung ihrer Vernunft. Aber ich habe Kundgebungen erlebt, die im Grunde genauso primitiv waren. Nur die Geister stellen sich nicht mehr als Geister vor, sondern als Gott oder Jesus selber. Das Erstaunliche ist, dass bei jener Begebenheit von täglichen Bekehrungen die Rede war. Hieraus ergeben sich theologische Fragen. Ich war einmal bei einer alten Dame, die in ihrer Umgebung den Ruf einer großen Prophetin hatte. Sie berichtete mir, dass sie häufig Jesus-Erscheinungen hätte. Das war oft so wunderbar, wenn sie an einer belebten Straße stand und nicht über die Straße hinüberkam, betete sie, lieber Herr Jesus, bringe mich doch bitte über diese Straße hinüber. Und dann sah sie, wie Jesus über die Straße kam, auf sie zu, nahm sie an die Hand und sie spürte förmlich, wie er sie an die Hand fasste und führte sie mitten durch diesen Verkehr hindurch. Und tatsächlich, es klappte, denn sie lebte ja noch, als ich mit ihr sprach. Dann sah sie eines Tages auch neben dem Jesus einen großen Engel. Und dieser Engel hatte eine leuchtende Kerze, eine brennende Kerze in der Hand. Ab und zu sah sie auch einmal einen kleinen Engel, der mit einem Blumenkorb einige Blumen streute. Dann sah und hörte sie einen Engelchor singen und hörte die Lieder Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren und Harre meine Seele, Harre des Herrn. Diese beiden Lieder nannte sie mir, als ich sie danach fragte. Sah den Dirigenten Engel mit einem goldenen Taktstock. Und so erlebte sie wunderbare Dinge. Sie hatte Visionen der Passion, der Kreuzigung Jesu gehabt. Eines Tages besuchte sie auf der Durchreise ein Evangelist. Weil sie ja nun eine bekannte Prophetin war, besuchten viele Menschen sie, um sich bei ihr Rat und Trost und Weisung zu holen. Nachdem dieser Bruder sie verlassen hatte, erschien ihr wieder Jesus und sprach, mein Kind, wenn dieser Bruder dich noch einmal besucht, frage ihn doch, warum er seine Frau mit der und der Frau betrügt, und nannte einen Namen, den sie noch nie gehört hatte. Nach einigen Monaten kommt jener Prediger bei ihr vorbei und sie fragt ihn, Bruder, sowieso, der Herr hat mir gesagt, ich soll dich einmal fragen, warum du deine Frau mit der und der Frau betrügst. Daraufhin fiel dieser Mann auf sein Angesicht im Beisein der Frau und bekannte seine Schuld, seine Ehebrüche. Als ich das alles hörte, war mir die Sache doch sehr, sehr eigenartig. Und ich betete in meinem Herzen, bitte, lieber Herr Jesus, offenbare doch diese Geister, dass sie erkannt werden, dass diese Frau frei wird. Beim Kaffeetrinken sah sie mit einmal wieder Jesus und sie sagte, da steht der Heiland. Und er spricht zu uns irgendetwas, ich weiß nicht mehr was. Nachdem diese Rede beendet war, stand der große Engel neben Jesus und sagt, und nun hat er seine Kerze auf den Tisch gestellt, dort steht sie. Ich sah weder Jesus noch den Engel noch eine Kerze, aber in meinem Herzen betete ich, bitte, Herr Jesus, offenbare doch, was das für Geister sind, dass diese Frau frei wird. Und plötzlich fragte ich dann die Frau, bitte, schildern Sie mir doch einmal den Engel. Sie schaut auf mit weiten, offenen Augen und sagt, ganz hell blonde Haare mit einem goldenen Reif um die Stirn, ganz hell blaue Augen und ein ganz helles leuchtendes Gewand mit einem goldenen Gürtel um die Hüfte. Und ich fragte, und an den Füßen? Dann beugt sich diese Frau vor und sagt, Lackschuhe. Und ich frage, wie sehen diese Lackschuhe denn aus? Und sie sagt, schwarz, hat er noch nie angehabt. Und dann konnte ich in meinem Herzen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, dass du nun diese Geister gezwungen hast, sich zu offenbaren. So war es dann auch mit der Jesusgestalt und auch mit dem kleinen Engel, der da auch wieder erschienen war. Nun konnte ich der Frau sagen, dass es doch wohl kaum möglich ist, dass ein Lichtengel und erst recht nicht der Herr Jesus schwarze Lackschuhe anhaben würden. Und von daher konnte ich sie dann überführen, dass es eben nicht Geister von Gott und auch nicht der Herr Jesus war, sondern dass es Satans Engel waren. Die Frau war zutiefst enttäuscht. Sie war aufgewühlt. Sie rief, Heiland, Heiland, bist du nicht mein Heiland? Bist du ein Teufel? Es war erschütternd anzusehen. Aber dann wurde sie willig, befreit zu werden. Und auf mein Gebet hin musste erst der kleine Engel weichen und dann auch der große. Aber um nun von dieser anderen Jesusgestalt frei zu werden, reichte ihre physische Kraft nicht mehr aus. Und ich sagte, gut, ich komme in der nächsten Woche wieder und wir wollen dann weiter beten und bitten Sie auch, dass Gott Sie willig macht, völlig frei zu werden. Als ich dann in der nächsten Woche wieder vorbeikam, war inzwischen eine andere große Prophetin aus einer anderen Stadt zu ihr gekommen und die hatte sie dann wieder bestärkt. Es war doch alles von Gott und ich konnte dieser Frau nicht weiter helfen. Hier sehen wir, ist offensichtlich ein Satansengel in der Gestalt Jesu und sagt dieser Frau Sünden eines Reichsgottesarbeiters. Der Mann tut Buße, bekennt es. Hier bricht die Frage auf, hat denn Satan ein Interesse daran, dass Menschen ihre Sünden bekennen und zu Gott kommen? Wir dürfen auch fragen, welch ein Interesse hatte denn der Teufel daran, als der Herr Jesus über diese Erde ging, ihm kundzutun? Denn wir lesen an verschiedenen Stellen, dass die Dämonen riefen, du bist der Sohn Gottes. Aber der Herr Jesus gebot ihnen auszufahren, er verbot ihnen zu reden. Denken wir an jene Begebenheit in Philippi, da ist diese Wahrsagermacht. Die ruft hinter Paulus und sieht das her, das sind Männer Gottes des Allerhöchsten, die euch den Weg der Rettung zeigen. Was hat denn der Teufel für ein Interesse daran, dass Menschen zu Jesus kommen? Aber Paulus erkannte den Teufel und trieb diesen Geist aus. Dort, wo Menschen sich aufgrund solcher Offenbarungen bekehren, bekehren sie sich zu dem anderen Jesus, der das gesprochen hat. Und darin liegt eine ungeheure Tragik, dass wahrscheinlich viele Menschen in dieser Bewegung sich aufgrund solcher Botschaften und Weissagungen bekehrt haben zu dem anderen Jesus. Sie sagen Jesus, Herr Jesus, reden vom Blut und sind doch irregeleitet. Und statt einmal vor dem Herrn Jesus zu stehen, müssen sie von ihm hören, ich habe euch noch nie erkannt. Und gerade dort, wo es ja in Erfüllung geht, wo es ja biblisch richtig erscheint, was dort gesagt wird, werden die Menschen umso mehr verführt. Und die Tragik ist also umso größer. Nun bricht natürlich die Frage auf, warum steht denn das alles in der Bibel von Gesichten, Prophetie, Träumen, Zungen und Auslegungen derselben? Warum werden wir denn aufgefordert, in 1. Korinther 14, Vers 1, eifert um die geistlichen Gaben, am meisten, dass ihr weissaget? Ich las zu Beginn aus 1. Korinther 13, 8 bis 10. Und wir hörten schon gestern und heute, wie sich die verschiedenartigen, stückweisen Prophezeiungen der neutestamentlichen Schreiber im Gesamtkanon des Neuen Testamentes zu einem ganzen vollkommenen vereinen. Ebenso verhält es sich auch mit der Erkenntnis. Durch unmittelbare Offenbarung hat Paulus seine Erkenntnisse, sein Evangelium empfangen, Galater 1, Vers 11 bis 12, Römer 12, Vers 16, Kapitel 16, Vers 25 und andere. So haben es auch die anderen Apostel und Propheten empfangen. Das Evangelium, den ganzen Heilsplan Gottes zu offenbaren, das war wohl der wichtigste prophetische Dienst, den der Heilige Geist durch die damaligen Propheten tat. Und weil die Apostel oft nur kurze Zeit an einem Ort blieben, brauchten die jungen Christen in ihrer Mitte Propheten, die sie, inspiriert durch den Heiligen Geist, in das Evangelium, in den Heilsplan Gottes einführten. Es gab ja damals noch nicht das Neue Testament. Neben den örtlichen, sesshaften Propheten gab es auch noch solche, die reisten. Wenn nun ein solcher Prophet in eine so junge Gemeinde kam und seine Offenbarungen und Lehren darlegte, wie sollten die Kindlein im Glauben erkennen, ob das alles stimmte? Die Apostel waren fern und etwas Schriftliches hatten sie auch nicht. Denn tatsächlich waren schon früh falsche Apostel, Propheten und Lehrer aufgetreten, die durch falsche sogenannte Geisteskundgebungen und Lehren die jungen Gemeinden verwirrten. Darum gab es auch in den einzelnen Gemeinden die örtlichen Propheten. Wie oft mag es da zu harten Kämpfen zwischen den örtlichen echten Propheten und den fremden falschen gekommen sein. Von einigen Gemeinden lesen wir, dass sie fest blieben, zum Beispiel Ephesus. Andere, zum Beispiel Korinth und die Gemeinden in Galatien, glaubten mehr den fremden falschen Propheten. Andere wieder, zum Beispiel die in Kolossä, sandten in ihrer Not zu Paulus, um sich Rat zu holen. Wie sollte das weitergehen, wenn erst alle Apostel entschlafen wären? Es würde ein dauernder Apostel- und Prophetenkrieg bleiben, und die Christen würden immer verwirrter werden, bis die Lehre schließlich so entstellt wäre, dass das Bild Jesu völlig verzerrt würde. Und gerade darum geht es Satan. Aber dank sei unserem Gott, er wusste Rat. Paulus schreibt, denn teilweise oder stückweise erkennen wir und teilweise prophezeien wir. Da spricht Paulus also nicht nur von sich, sondern auch von den anderen Aposteln. Nun wagt wohl kein wahrhaft Gläubiger zu sagen, die teilweisen oder, wie Luther übersetzt, stückweisen Erkenntnisse des Paulus beinhalten sowohl Wahres als auch Falsches. Dann könnten wir die Bibel zur Seite legen. Sondern Paulus meint, mein Geist ist zu begrenzt, um die ganze Erkenntnis zu fassen. Gott offenbarte dem Paulus besonders diese Seite des Heilsplanes, dem Petrus eine andere dem Johannes, dem Jakobus, dem Schreiber des Hebräerbriefes. Dabei versteht es sich, dass sie alle den gleichen Grund haben, Jesus Christus, der gekreuzigte, auferstandene, herrschende und wiederkommende Gottessohn und das vollkommene Werk seiner Erlösung. Und doch ist jedem eine spezielle Erkenntnis geworden. Und erst die alle zusammen ergeben das vollkommene, wunderbare, ganze Bild der Heilsgedanken Gottes. Das ahnte Paulus. Es wird einmal eine Zusammenfassung aller Einzelerkenntnisse und Einzelprophetien kommen. Dann wird das vollkommene Dasein, was das sein würde und wie es kommen würde, das wusste er nicht. Aber dann würde das Stückwerk aufhören. Er wusste nicht, dass ein Teil seiner Briefe, die er oft aus tiefer Herzensnot geschrieben hatte, ein Teil dieses Vollkommenen sein würden. Und nun ist es da. In dem Neuen Testament sind alle Einzelprophezeiungen und Einzelerkenntnisse der Apostel und Propheten, die Gott besonders erwählte, zusammengefasst. Nun gibt es keine neue Erkenntnis mehr, sondern der Heilige Geist schließt uns das Neue Testament auf. Nun gibt es keine neuen Prophezeiungen mehr, denn der Heilige Geist hat uns alles gesagt, was zukünftig ist und soweit es für uns nötig ist zu wissen. Nun finden wir in dem Neuen Testament Trost, Erbauung, Ermahnung, Überführung von Sünden, Gottes Gedanken und sein tiefstes Empfinden. Und nun ist es die Arbeit des Heiligen Geistes, der dieses alles den Aposteln und Propheten eingab, uns in diese ganze Wahrheit zu leiten. Nun braucht es nicht mehr zu sein, dass in den Gemeinden Prophet gegen Prophet steht. Nun halten sie es selber in den Händen, was Gott ihnen zu sagen hat. Es ist natürlich unverkennbar, dass 1. Korinther 13, 12 bis 13 auch endzeitliche Bedeutung hat. Aber das finden wir oft, dass Prophetien ein nahes und ein fernes Ereignis voraussagen. Zum Beispiel Jesaja 7, 13 bis 16, Matthäus 1, 22 bis 23. Ich lese Jesaja 7, 13 bis 17 nach der Menge-Übersetzung. Da sagte Jesaja, hört doch, ihr vom Hause Davids, genügt es euch nicht, die Geduld der Menschen zu ermüden, dass ihr sogar noch meinen Gott ermüdet? Darum wird der Allherr selbst euch ein Zeichen geben. Seht, die Jungfrau, in Klammern, oder die junge Frau, wird guter Hoffnung werden und einen Sohn gebären, dem sie den Namen Immanuel, in Klammern, das heißt, Gott mit uns oder bei uns, geben wird. Von Dickmilch und Honig wird er leben zu der Zeit, wo er das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen versteht. Denn ehe noch der Knabe das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen versteht, wird zwar das Land verlassen sein, vor dessen beiden Königen du Grauen empfindest, aber der Herr wird über dich und dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage kommen lassen, wie sie nicht da gewesen sind seit dem Tage, wo Ephraim sich von Juda losgesagt hat, den König von Assyrien. Dieses war zunächst eine nahe Prophetie, denn die beiden Könige, Rezin, der König von Syrien, und Pekah, der Sohn Remaljas, der König von Israel, waren herangezogen zum Kampf gegen Juda. Und Juda und der König Ahas fürchteten sich. Nun sendet Gott ihnen durch den Propheten Jesaja die Botschaft, fürchtet euch nicht. Eine junge Frau, so verstanden es damals die Zeitgenossen Jesajas, denn das Wort kann übersetzt werden, junge Frau oder auch Jungfrau. Eine junge Frau wird einen Sohn gebären, und ehe dieser Junge so weit ist, dass er Gutes und Böses unterscheiden kann, werden diese beiden Könige von dir gewichen sein, ihr Land wird verödet sein. Das war also eine Prophezeiung für die damalige Zeit. Und dennoch lag in dieser Prophezeiung auch eine ferne Prophezeiung, nämlich auf die Geburt des Herrn Jesus Christus. Und dann heißt es, eine Jungfrau wird einen Sohn gebären. Und das geschah bei der wunderbaren Geburt unseres Heilandes. Und so wie auch hier diese eine Prophezeiung mehrfache Bedeutungen haben konnte, ist es auch mit jener Prophezeiung in 1. Korinther 13, Vers 8 bis 12. Die Verse 8 bis 11 sind offensichtlich eine Prophetie auf die kommende Zeit, wenn das Stückwerk, die teilweisen Prophezeiungen und Erkenntnisse aufhören werden. Aber Vers 12 hat bestimmt auch eine endzeitliche, eine jenseitige Bedeutung. Und so finden wir, wie so oft in der Bibel, auch hier in einer Prophezeiung mehrere Bedeutungen. Über 1. Korinther 13, 8 bis 10 werden wir beim nächsten Vortrag ausführlich noch sprechen. Der größte Teil des Gesagten ist wohl den meisten Christen fremd, weil sie nicht in der Pfingstbewegung gewesen sind. Fremd wird es aber auch vielen einfachen Angehörigen der Pfingstbewegung sein, ja, selbst vielen kleinen Gabenträgern in den einzelnen Gemeinden. Weil sie ja alle von diesen falschen Geistern benebelt sind, erkennen sie nicht den allgemeinen Nichts- oder Allessagenden Unsinn oder gar auch das biblisch Falsche an diesem sogenannten Gabendienst. Wer zuerst von dem Gabendienst hört oder mit solchen Menschen in Berührung kommt, kann es sich nicht denken, was in der Praxis alles passiert. Auch ein Christ, der erst frisch Gaben erhalten hat, ahnt nicht, welchem Lügengeist er zum Opfer gefallen ist. Ich habe mit vielen Pfingstpredigern und Leitern größerer Pfingstwerke gesprochen. Die meisten erkennen, dass bei dem Gabendienst der größte Teil falsch ist. Nur natürlich ihr eigener nicht. Aber gegenseitig trauen sie sich auch nicht. Es ist eine unsagbare Tragik. Als ich all das heillose Durcheinander in dem Gabendienst in der Pfingst- und charismatischen Bewegung sah, fragte ich, was die Bibel über den prophetischen Dienst sagt. Zunächst im Alten Testament. Prophezeien ist immer ein Reden unter Inspiration, Eingebung durch einen Geist. Ist es der Heilige Geist, dann heißt es Prophezeien. Ist es ein anderer Geist, dann heißt es Wahrsagen oder Hellsehen. 5. Mose 18, 9 bis 11. Wenn du in das Land kommst, bereit treibt oder Bannungen oder Geisterbeschwörungen oder Zeichendeuterei vornimmt oder die Toten befragt. Ein Prophet konnte seinen Auftrag als Amt und auf Dauer empfangen. Zum Beispiel Nathan, Elias, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und andere mehr. Da nur für einen Dienst oder für begrenzte Zeit. Zum Beispiel Jahaziel, dem Josaphat gegenüber in 2. Chroniker 20, Vers 14. Oder der Mann aus Juda, der gegen Jerobeam den Ersten in 1. Könige 13 weissagte, ebenso Asaria und Hanani, die für bzw. gegen Asaja weissagten, in 2. Chroniker 15, 1 bis 8 und 16, 7 bis 10 und andere mehr. Aber immer redeten sie im Auftrage Gottes und darum auch mit göttlicher Autorität als Wort des Herrn. Die Aufträge konnten spontan kommen. Das geschah meistens bei den Propheten, die für nur einen Dienst berufen wurden. Auch ihr Wort war Gottes Wort, und darum sprachen sie, so spricht der Herr. Doch fällt uns auf, dass sie dann nicht in der ersten Person redeten. Zum Beispiel 2. Chroniker 20, 13 bis 17. Und ganz Juda stand vor dem Herrn mit seinen alten Frauen und Kindern. Aber der Geist des Herrn kam mitten in der Gemeinde auf Jahaziel, den Sohn Zacharias, des Sohnes Benajas, des Sohnes Jehiels, des Sohnes Matanias, den Leviten aus den Söhnen Asaf. Und Jahaziel sprach, merket auf, ganz Juda, und ihr Einwohner von Jerusalem, und du, König Josaphat, so spricht der Herr zu euch. Ihr sollt euch nicht fürchten und nicht verzagen vor diesem großen Heer, denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Morgen sollt ihr gegen sie hinabziehen. Wenn sie den Höhenweg von Zitz heraufkommen, werdet ihr auf sie treffen, wo das Tal endet, vor der Wüste Jeruel. Aber nicht ihr werdet dabei kämpfen. Tretet nur hin und steht und seht die Hilfe des Herrn, der mit euch ist, Juda und Jerusalem. Fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihnen entgegen, der Herr ist mit euch. Hier sehen wir, dieser Prophet Jahaziel bekam einen Auftrag und er spricht in Vers 15, so spricht der Herr zu euch. Aber er fährt da nicht in der ersten Person fort, sondern in der dritten Person. Er sagt zum Beispiel nicht, denn nicht ihr kämpft, sondern ich, sondern denn nicht ihr kämpft, sondern Gott. Und fürchtet euch nicht und verzaget nicht. Morgen zieht ihnen entgegen. Nicht ich bin mit euch, sondern der Herr ist mit euch. Anders war es bei den Propheten, die einen Auftrag erhielten und dann das empfangene Wort weitersagten. Sie konnten die direkt empfangene Rede Gottes so weitersagen, wie Gott zu ihnen geredet hatte, das heißt in der ersten Person. Zum Beispiel 1. Chroniker 17, 3 bis 15. Hier spricht Nathan zu David und sagt dem David das, was Gott dem Nathan vorher gesagt hatte. In Vers 4 lesen wir, geh hin und sage meinem Knecht David, so spricht der Herr. Nicht du sollst mir ein Haus bauen zur Wohnung, denn ich habe in keinem Hause gewohnt von dem Tage an, als ich Israel herausführte. Und so weiter. Hier spricht Gott zu Nathan und Nathan gibt die empfangene Rede weiter und nun konnte er es in der ersten Person fortführen. Ebenso in 1. Könige 21, 17 bis 23, als Elia zu Ahab redet. Auch hier empfängt Elia zuerst das Wort von Gott und gibt es dann weiter. Den anderen Propheten, zum Beispiel Jeremia 1, Vers 17. So gürte nun deine Lenden und mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebiete. Und Kapitel 2 von Vers 1 und folgende. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Geh hin und predige öffentlich der Stadt Jerusalem und sprich. So spricht der Herr. Ich gedenke der Treue deiner Jugend und der Liebe deiner Brautzeit, wie du mir folgtest in der Wüste im Lande, da man nicht sät. Also auch hier, Gott redet zu Jeremia und Jeremia gibt das empfangene Wort weiter, dann in der ersten Person. Und so gibt es viele Stellen in Jeremia und in Ezekiel und in den anderen Propheten. Es war also nicht so, dass die Propheten als Medien redeten, so als wenn Gott jetzt direkt in ihnen wäre und aus ihnen herausspräche. Und leider auch in der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Gott sprach zu den Propheten und diese gaben das Wort weiter. Sie wussten, dass Gott zu ihnen redete, auch wenn viele falsche Propheten gegen sie sprachen. Zum Beispiel 2. Chroniker 18, Micha bei Ahab oder Jeremia Kapitel 14, 13 bis 16 und an anderen Stellen. Gott redete auf mancherlei Weise zu den Propheten, in direkter Rede, durch Visionen und Träume, zum Beispiel Daniel 7. Die Visionen und Träume mussten ausgelegt werden. Den Propheten wurde Verborgenes gezeigt, und zwar in der Zukunft, in der Vergangenheit und in der Gegenwart. Sie empfanden, wie Gott empfand, Trauer oder Freude. Wir denken an Hosea. Gott gibt ihm einen Auftrag, eine Dirne zu heiraten, um nun selber zu empfinden, wie schmerzlich das ist, wenn die geliebte Frau einen verlässt und mit anderen zu tun hat. So war auch der Schmerz im Herzen Gottes, dass sein Volk Israel ihn verließ und mit anderen Göttern hurte. Ihr Dienst war ein Predigtdienst. Gott offenbarte ihnen seinen Plan und seine Gedanken. Was sie sagten, traf ein. Keiner hat wahr und falsch geweissagt. Entweder war ein Prophet echt, dann war er es immer, oder unecht, dann war er es auch immer. Jener alte Prophet in 1. Könige 13 log ja ganz bewusst jenem Mann aus Juda. Er weissagte also nicht falsch. Sie behielten auch, was sie sagen mussten, oft lange Reden und schrieben es auf. Dadurch entstanden Teile des Alten Testamentes. Dann im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament redete Gott zu den Propheten in direkter Rede durch Visionen oder Träume. Sie gaben auch das empfangene Wort weiter. Zum Beispiel Agabus zu Paulus in Apostelgeschichte 1, 20 bis 11. Im Neuen Testament werden häufig Propheten genannt, oft im Zusammenhang mit Aposteln. Auch das Zeitwort Prophezeien oder Weissagen kommt öfter vor. Wie im Alten Testament, so wurde den Propheten des Neuen Testamentes auch Verborgenes geoffenbart, das A, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft lag und B, in dem Heilsplan Gottes beschlossen war. A, erstens Vergangenheit, zum Beispiel Petrus gegen Ananias und Sapphira aus Apostelgeschichte 5, 1 bis 10. Dort wird also das offenbart, was in der Vergangenheit an Schuld lag. Und in der Möglichkeit angedeutet, auch in 1. Korinther 14, 24 bis 25. Darüber werden wir im nächsten Vortrag weiteres hören. Zweitens, Gegenwart. Petrus zu Simon, dem Zauberer, in Apostelgeschichte 8, 20 bis 23. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Gelde, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Teil noch Anrecht an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir vergeben werden möchte die Tücke deines Herzens. Denn ich sehe, dass du bist voll bitterer Galle und verstrickt in Ungerechtigkeit. So auch in Apostelgeschichte 13, 9 bis 12. Dort spricht Paulus zu Bar-Jesus, dem Zauberer und falschen Propheten. Drittens, Zukunft. Zum Beispiel Paulus zu den Ältesten in Ephesus, Apostelgeschichte 20, 29 bis 30, oder Agabus, er weissagte die Teuerung voraus, zum Beispiel Apostelgeschichte 11, 28, die er dann auch eintraf. Und auch zu Paulus in Apostelgeschichte 21, 10 bis 11. B. Es sind wenige Fälle, die uns im Neuen Testament berichtet werden, bei denen der prophetische Dienst sich auf Situationen des täglichen Lebens bezieht. In der Hauptsache aber hatte er eine andere Funktion, die Offenbarung des Heilsplanes Gottes, die Entwicklung der Menschheitsgeschichte und der Gemeinde bis zum Abschluss dieses Zeitalters. Darüber hinaus empfingen sie in besonderen heilsgeschichtlichen Situationen durch den Geist konkrete Weisungen. Zum Beispiel Apostelgeschichte 10. Petrus bekommt den Auftrag, zu den Heiden zu gehen. Nie wäre er von sich aus zu einem Heiden gegangen. Darum musste Gott eine besondere Vision, einen besonderen Auftrag geben. Oder in Apostelgeschichte 16, 9 bis 10. Dort bekommt Paulus den Auftrag, nach Europa zu gehen. Gerade auch hier erkennen wir, dass die Apostel nur in außerordentlichen Fällen besondere Weisungen erhielten. In der Regel taten sie das, was ihnen zu tun als nötig und richtig erschien, vertrauend, dass ihr Herr sie in allem leitet. So sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder hingehen und unsere Brüder besuchen. Und in anderen Fällen merken wir, wie Paulus meint, das wäre richtig und das tut er. Nur dort in jenem Punkt, wo Gott ihn woanders hin haben wollte, nämlich nach Europa, dort greift er durch ein besonderes Zeichen ein. Bitte, wir wollen daran denken, das sind heilsweltgeschichtliche Ereignisse gewesen, in denen Gott auch etwas Besonderes getan hat. Im Allgemeinen vertrauten sie, dass der Heilige Geist sie leiten würde, nach Römer 8, Vers 14, denn so viele vom Geist Gottes geleitet werden, sind Gottes Kinder. Wir fragen noch einmal, worin unterscheiden sich die neuzeitlichen Propheten von den Propheten der Bibel? Erstens, sie reden als Medien. Aus ihnen heraus redet Jesus oder der Geist oder Gott in der ersten Person. So etwas gibt es nur im Spiritismus und in anderen Religionen. So etwas gibt es aber auch bei Dr. Clara Schlink in ihrem Buch, Wo der Geist weht, auf den Seiten 54 und 55. Ich lese, im Neuen Testament geschieht die Weissagung als eingegebene Rede, als Reden auf göttliche Inspiration hin, manchmal auch so, dass dem mit Weissagung Begnadeten die Worte des erhöhten Herrn unmittelbar in den Mund gelegt werden, wie den Propheten des alten Bundes, ich lege meine Worte in deinen Mund, Jeremia 1,9. Von solchen Worten heißt es, das sagt der Sohn Gottes, der Augen hat wie Feuerflammen und seine Füße sind gleich wie Messing. Ich weiß deine Werke und deine Liebe und deinen Dienst, aber ich habe wieder dich. Offenbarung 2, 18-20. So spricht also Jesus, der erhöhte Herr, selbst mit seiner Gemeinde gewaltige Worte, die Johannes eingegeben sind und die er durch die Gnadengabe der Weissagung in den Sendschreiben an die kleinasiatischen Gemeinden auszurichten hat. Im prophetischen Wort ist Jesus wirklich da. Er ist bei den Seinen, nachdem er gen Himmel gefahren ist. Er ist gegenwärtig. Er redet durch den Heiligen Geist, den er verheißen hat, in erster Person. Es ist wahrscheinlich, dass auch das Johannesevangelium dann, wenn es vom Geist spricht, der nach der Hinwegnahme Jesu kommen soll, an den prophetisch sich bekundenden Geist denkt, der fast so gegenständlich spricht in der Gemeinde wie der fleischgewordene Herr selbst. Insofern sollen die Jünger nicht weisen gelassen werden. Das Hereinreden Jesu durch den Geist von oben wird ersetzen, was durch seinen Heimgang zum Vater verloren war. Darum wird alle Prophetie im neuen Bund innerlich übereinstimmen mit dem Zeugnis Jesu und seiner Apostel. Aus dem Meinigen wird er es nehmen. Johannes 16,14. Das Zeugnis Jesu aber ist der Geist der Weissagung. Offenbarung 19,10 heißt es deshalb, was Jesus in seinem Herzen bewegt, das will er durch den Heiligen Geist auf Erden in seiner Gemeinde kundmachen. Johannes 16,13 und 14. So ist die Weissagung der Ausdruck des Herzens Jesu in der Gemeinde, seinem geistlichen Leibe. Der Ausdruck seiner Leiden, seiner Freuden, seiner Sehnsucht, seiner Tröstung. Zitat Ende. Hier könnte man vieles zu sagen. Einige Anmerkungen. Was der Herr Jesus in seinem Herzen bewegt hat, das hat er uns durch sein Wort mitteilen lassen. Und zwar in einer Art, wie es heute nie ein anderer Mensch sagen könnte. Wir brauchen nicht neue Weissagungen, um zu erfahren, wie der Herr Jesus empfindet und was er denkt. Zweitens. Der Apostel Johannes sah auf Patmos den Herrn Jesus und hörte, wie er redete. Und dieses gehörte und so empfangene Wort hat er dann weitergeschrieben. Er hat es nicht so weitergesagt, als wäre aus ihm heraus das entstanden, was er weitergesagt hätte. So auch im Alten Bunde wenn Gott sagt zu Jeremia, ich lege meine Worte in deinen Mund, dann haben wir vorher gesehen, dass Gott zu ihm geredet hat und er dann auch wieder das empfangene, gehörte Wort weitergegeben hat. Aber auch nicht so, als hätte Gott direkt durch ihn geredet, wie durch ein Medium. Clara Schlink sagt also, er redet durch den Heiligen Geist, den er verheißen hat, in erster Person. Wir hörten, das tun eben nur Spiritisten. Nach Clara Schlink also wird das gesprochene Wort eines Propheten oder einer Prophetin gleichgestellt mit dem geschriebenen Wort der Bibel. Der Titel, wo der Geist weht, meint also offensichtlich einen anderen Geist. Dann auf Seite 51. So ist die Geschichte der Missionsreisen des Paulus und wohl auch späterhin die Geschichte der Mission durch solch unmittelbares Einwirken des Heiligen Geistes gelenkt. Bis in alle Einzelheiten gibt er Anweisung, was zu tun und was zu lassen ist. Wir sahen zuvor, dass so der Heilige Geist eben nicht wirkt. Von dem Wunsche heraus, bis in alle Einzelheiten geführt zu werden, haben sich viele Christen den falschen Geistern geöffnet. Zweitens. Die meisten neuzeitlichen Propheten wissen hinterher kaum noch, was sie geredet haben. Drittens. Das Allermeiste, was sie reden, ist so nichtssagend oder allessagend, dass es nicht wert ist, ausgesprochen zu werden. Viertens. Auch die Propheten, die die Formulierung »So spricht der Herr« nicht benutzen und nicht in der ersten Person reden, sind unter dem Einfluss desselben Geistes. Die Bilder, die sie sehen, und die Worte, die sie sprechen, fließen aus derselben falschen Quelle in sie hinein und aus ihnen wieder heraus. Alles, was im Vorhergehenden über Prophetie gesagt wurde, gilt auch hier, auch wenn die Darbietungsform anders ist. Fünftens. Es spielt keine Rolle, wie die Gaben dargebracht werden, nüchtern oder ekstatisch, leise oder laut, wenn es immer derselbe Geist ist, der sie eingibt. Sechstens. Es ist auch gleich, ob diese Gabe der Prophetie durch eine Geistestaufe empfangen wurde oder ob sie durch irgendwelche Techniken oder Übungen geweckt werden. Gottes Wort sagt, wenn das vollkommene, vollständige, vollzählige, endgültige Ganze gekommen ist, hört das Stückwerk, das Unvollständige, das Teilweise auf. Dank sei Gott für sein vollkommenes Wort.